Ich möchte beginnen mit einer Frage. Wenn du so auf deinen Weg mit Gott oder mit Jesus zurückblickst, war das ein Weg, den du schwerpunktmäßig alleine gegangen bist, oder gab es da Menschen, die dich auf diesem Weg irgendwie aktiv begleitet haben, geistlich begleitet haben? Kannst du mal kurz nachdenken. Wenn es da jemand gibt, würdest du sagen, oder wenn du das so erfahren hast, eine geistliche Begleitung, war das eine Erfahrung, die dich im Glauben auch so weitergebracht hat? Oder was war so der Output von dem Ganzen? Genau, und damit möchte ich euch begrüßen zu der letzten Predigt in dieser Reihe Jünger werden. Diese Reise geht zumindest, was die Predigtreihe betrifft, jetzt heute zu Ende. Und JP hat es ja auch schon ein bisschen erwähnt, wir haben uns während dieser Reise immer wieder so an den Jüngern orientiert. Und heute, wo diese Reise zu Ende geht, möchten wir den Jüngern nochmal folgen. Und zwar zu dem Punkt, wo, ich sag mal, ihre Ausbildung so ein Stück weit endet. Ja? Nämlich auf diesen Berg in Galiläa, wohin Jesus sie bestellt hat, ganz zum Schluss. Und ihnen dann eben das zu sagen hat, was JP auch gerade schon gesagt hat. Wahrscheinlich so mit der wichtigste Ausspruch über Jüngerschaft, nämlich: geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Ja? Also das, manchmal wird das ja auch als Missionsbefehl deklariert, aber das wäre nur ein Teil des Ganzen. Sondern der einzige Imperativ, wenn man das im Griechischen auch liest, ist eigentlich Jünger machen. Es geht darum, Jünger zu machen. Und das beginnt damit, dass man hingeht. Das beginnt damit, dass das Evangelium hinauskommt, dass das Evangelium der Versöhnung, wie wir es letzte Woche gehört haben, unter die Menschen kommt. Jünger machen beinhaltet auch Taufen. Ja? Das machen wir nächste Woche. Und Jünger machen, und das ist ganz wichtig, bedeutet, Menschen zu lehren, alles zu halten, was Jesus uns geboten hat. 3 Jahre lang war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und 3 Jahre lang hat er sie ausgebildet. Und jetzt am Ende dieser 3-Jahres-Reise, kurz bevor Jesus diese Erde verlassen wird, gibt Jesus jetzt seinen Jüngern, ja, diesen Auftrag, nämlich: macht ihr zu Jüngern. Und damit passiert ja schon was sehr Bedeutendes, weil Jesus seine Jünger hier auffordert, eine neue Rolle einzunehmen. Ja, sie sollen in die Fußstapfen von Jesus treten. Sie sollen das tun, was Jesus mit ihnen gemacht hat. Die Dinge, die Jesus seinen Jüngern über 3 Jahre hinweg beigebracht hat, genau diese Dinge sollen die Jünger jetzt anderen Menschen beibringen. Das heißt, die Bestimmung eines Jüngers, ja, sie liegt nicht allein darin, selbst ein Jünger zu sein, sondern andere Menschen zu Jüngern zu machen. Oder anders ausgedrückt, ein Jünger ist ein Multiplikator. Machen wir hier kurz an. Genau. Und ich will an der Stelle schon mal einfach so eine kurze Frage stellen, die man sich auch selber stellen kann. Bin ich in meinem Christsein oder in meinem Glauben momentan eher an dem Punkt, wo ich mich schwerpunktmäßig darum drehe, wie kann ich geistlich wachsen, wie kann ich Gott näher kommen oder wie auch immer? Oder bin ich, sage ich mal, schon an diesem Punkt, wo es mir darum geht oder wo ich meine Verantwortung erkannt habe, dass ich auch eine Verantwortung für andere Menschen habe und dass ich so diesen Rundumblick habe? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, ja? Weil man kann jahrelang in diesem, ja, ich schaue mal, dass ich geistlich erbaut werde, aber das Ziel ist, dass das nach außen geht, dass andere Menschen davon profitieren. Genau. Und ja, diesen Wechsel vom, ich sag's mal, Jünger sein zum Jünger machen, den wollen wir heute auch gemeinsam so ein bisschen nachvollziehen. Wir wollen heute fragen: wie kann ich anderen Menschen helfen, dass all diese Dinge, mit denen wir uns in den vergangenen Predigten beschäftigt haben, ja, wie diese Frage, wie kann ich Jesus richtig nachfolgen? Wie kann ich in Gemeinschaft mit Jesus leben? Wie kann ich mich von ihm prägen lassen? Wie kann ich das in die Tat umsetzen? Wie kann ich dabei in der Abhängigkeit von Jesus bleiben? Wie kann ich Botschafter des Evangeliums sein? Ja, dass all diese Dinge im Leben von anderen Menschen präsent werden. Wie kann ich anderen Menschen dabei helfen? Weil, Und das müssen wir uns wirklich klar machen. Dieser Auftrag, den Jesus da zum Schluss seinen Jüngern gibt, das ist ein Auftrag, der über diese Jünger hinausgeht. Und es ist kein Auftrag, der im Nachgang irgendwie speziell an Pastoren oder Leiter von Gemeinden gerichtet ist, ja, dass die sich da mal mit beschäftigen, wie man das so macht, sondern das ist ein Auftrag, der sich an jeden Jünger Jesu richtet. Jeder Mensch, der ernsthaft an Jesus Christus glaubt und ihm nachfolgt, der hat diesen Auftrag in seinen Möglichkeiten, in seinem Umfeld, in das Gott ihn hineingestellt hat, zu schauen, ja, wo sind Menschen, die ich unterstützen kann, in die ich investieren kann. Ja, die Frage, über die wir nachdenken möchten, ist, wie geht es Jünger machen? Wie kann ich anderen Menschen helfen, zu Jüngern zu werden? Und man kann sich da jetzt selber irgendwas versuchen aus den Fingern zu saugen. Vielleicht, keine Ahnung, hat man mal so ein Jüngerschaftsmodell gehört. Oder ich finde, das Schöne ist bei dieser Frage, dass wir ein wunderbares Vorbild haben, nämlich Jesus selbst. Weil genau das ist es ja, was er in diesen 3 Jahren gemacht hat und worüber uns die Evangelien in ihrer ganzen Breite Auskunft geben, wie Jesus das gemacht hat, wie er Menschen begleitet hat, wie er sie unterstützt hat, wie er in sie investiert hat. Und genau das wollen wir uns anschauen. Was ich also in der Vorbereitung gemacht habe, ist einfach nochmal so die 4 Evangelien zu scannen mit dieser Fragestellung. Wie hat Jesus Menschen zu Jüngern gemacht? Was war sein Stil? Was war seine Methode? Und als Ergebnis davon möchte ich versuchen, diese Methode von Jesus mal so auf 4 Kennzeichen runterzubrechen, die seinen Stil auszeichnen. Und jeweils zu fragen, wie uns das heute helfen kann, Menschen auch geistlich zu begleiten, sodass sie zu Jüngern heranwachsen. 4 Kennzeichen ist viel zu wenig, das ist wie immer, man könnte so viel mehr und so, ne? Aber das sind mal so 4 Sachen, wo ich den Eindruck hatte, das kommt sehr häufig vor, das wird irgendwie wichtig, wenn man die Bibelstellen liest. Kleine Vorbemerkung, wenn wir uns jetzt Jesus als Vorbild nehmen und uns damit so ein Stück weit mit ihm identifizieren, ja, und so von seinem Stil lernen wollen, dann hat das natürlich auch seine Grenzen. Ja? Denn Jesus ist nun mal der Sohn Gottes. Und das Verhältnis, in dem Jesus zu seinen Jüngern stand, ist ein anderes Verhältnis, wie wenn ich jetzt mit meinem Nichtchristen in der Gemeinde ihn versucht geistlich zu begleiten. Ganz einfach, weil Jesus der Sohn Gottes ist und damit mit einer ganz anderen Autorität auch mit seinen Jüngern umgehen konnte. Und ja, ich denke, das ist uns alle einleuchtend. Wenn wir Menschen geistlich begleiten, dann ist, Susanne hat das neulich mal gesagt, ein ganz wichtiger Grundsatz, man bleibt auch Jünger. Wir sind alle Jünger Jesu. Und als Jünger versuchen wir uns gegenseitig weiterzubringen auf diesen Weg näher zu Jesus. Und trotzdem glaube ich, dass wir einfach ganz viel lernen können von dem, wie Jesus das macht. Von daher, ich möchte anfangen mit dem 1. Kennzeichen, was mir so aufgefallen ist. Ich habe es mal genannt, fokussiert. Wenn wir das Leben Jesu betrachten, seine letzten 3 Jahre, in denen er durch Galiläa und Judäa gezogen ist, da stellen wir immer wieder fest, dass er von Menschenmassen umgeben war. Seine Vollmacht zu lehren, aber auch seine Fähigkeit, Menschen zu heilen, das hat so viele Menschen angezogen. Jesus war ein Phänomen, das man sehen musste. Und immer wieder wird berichtet, wie sich die Leute auf den Füßen standen, nur um Jesus zu sehen. Ja, wir denken an diese Szene, wo Jesus da am See Genezareth stand und die Volksmenge ihn förmlich ins Wasser drückt, ja, weil sie alle irgendwie bei ihm sein wollen. Oder wir denken an die Heilung des Gelähmten, der über das Dach herabgelassen wird vor Jesus, einfach weil das ganze Haus halt zu voll war. Und es gibt massig andere Belegstellen, die zeigen, ja, Jesus war ständig umringt und er musste dem oft auch entfliehen und sich auch selber und die Jünger schützen. Und man könnte denken, okay, wow, wenn jemand so viel Erfolg hat, ja, dass man so umströmt wird von Menschenmassen, dann müsste man diesen Erfolg doch eigentlich irgendwie kultivieren. Das heißt, ich müsste doch Dinge tun, damit es vielleicht noch mehr werden. Oder ich müsste irgendwie, keine Ahnung, ein Stadion bauen, damit die auch alle reinpassen. Aber das Spannende ist, genau das hat Jesus nicht getan. Stattdessen hat er am Höhepunkt seiner Popularität Dinge von sich gegeben, die irgendwie nicht sonderlich populär waren. Wir lesen das im Johannes Kapitel 6. Da ist er so im Gespräch und dann fängt er auf einmal an und sagt so, ich bin das Brot des Lebens. Und dann sagt er diesen Satz, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und da waren so viele Leute, die ihm bis dahin nachgefolgt sind, aber an dieser Stelle, wo er so spricht, auch über sich selbst, da kommen die Leute ins Nachdenken und denken sich so, hey, was ist das denn für ein Freak? Johannes 6, Vers 60 lesen wir dann, viele von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Und dann weiter, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Viele haben ihn verlassen. Und in diesem Moment dreht sich Jesus um. Und wer stand dann da, als er sich umgedreht hat? Vor ihm standen die 12 Jünger. Und Jesus schaut sie an und fragt sie, wollt ihr nicht auch weggehen? Und dann spricht Petrus, der Sprecher der 12, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und meine Frage ist, war das jetzt Zufall, dass die 12 jetzt da noch dastanden und nicht weggegangen sind? Ich würde sagen, nein. Das war logisch, dass die stehen bleiben. Weil das sind die Männer, in die Jesus in ganz besonderer Weise investiert hat. Das sind diese 12 stinknormalen Männer, die Jesus ganz bewusst ausgewählt und berufen hat, seine Jünger zu sein. Es sind die 12 Männer, die Jesus ganz besonders in sein Vertrauen hineingezogen hat. Und die bleiben in diesem Moment. Diese 12, die hatten auch Privilegien im Umgang mit Jesus. Ja. Lukas 12, Vers 1 lesen wir, als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, sodass sie aufeinander traten, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Oder, was regelmäßig vorkam, Jesus hat ein Gleichnis erzählt im Volk und abends am Lagerfeuer mit seinen Jüngern hat er ihnen das ausgelegt, was das eigentlich bedeutet. Ja, das heißt, sie haben schon einen tieferen Blick hineinbekommen in das Leben von Jesus. Aber wenn man genau hinschaut, stellt man auch fest, innerhalb dieser Gruppe von 12 Personen hat Jesus auch Unterschiede gemacht. Der hat da fokussiert. Ja, es gab nämlich 3 Jünger, die Jesus ganz besonders ins Vertrauen gezogen hat, nämlich Johannes, Jakobus und Petrus. Die 3, die waren immer dabei, wenn es irgendwie besonders wichtig wurde. Als Jesus dieses 12-jährige Mädchen vom Tod zum Leben erweckt, sind es die 3, die damit rein dürfen ins Haus. Die dürfen das erleben. Als Jesus auf dem Berg Hermon Mose und Elia begegnet und er für so einen kurzen Moment umgestaltet wird in seine göttliche Herrlichkeit, da dürften nur diese 3 dabei sein. Und auch in der schwersten Stunde, als Jesus im Garten Gethsemane Tränen und Blut weint, da sind es diese 3, die er tiefer in den Garten mit hineinnimmt, damit sie mit ihm wachen. Aber selbst innerhalb dieses, ich nenne es mal Inner Circle, dieser 3 Jünger gab es einen Jünger, zu dem Jesus irgendwie in einer ganz besonderen Beziehung stand. Und das war Petrus. Von Petrus wird so viel berichtet, viel mehr als von den anderen. Von ihm wird berichtet, wie er berufen wurde. Von ihm wird uns berichtet, wie Jesus ihn bzw. die Jünger fragt, wer denn die Menschen glauben, dass er sei? Und sie geben dann verschiedene Antworten. Und dann sagt er, wer glaubt ihr, dass ich bin? Und dann ist es Petrus, der aufsteht und sagt, du bist der Messias. Und dann ist es eben auch Petrus, zu dem Jesus sagt, du bist Petrus. Auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Auf ihn hat Jesus besonders abgesehen. Und was wir merken ist, ja, Jüngermachen ist keine Massenveranstaltung, sondern beim Jüngermachen geht es um die Fokussierung auf einzelne Menschen. Jesus berief ganz gezielt diesen im Verhältnis sehr kleinen Kreis von 12 Personen. Und er hat die 3 Jahre investiert und in diese 12 Männer. Und zum Schluss waren es nicht diese Menschenmassen, die nach Jesu Himmelfahrt das Evangelium in die ganze Welt trugen, sondern das waren maßgeblich diese 12 Jünger, die dafür gesorgt haben, dass das weitergeht. Natürlich auch andere, aber sie waren die, die dies getrieben haben und die auch gestorben sind für ihn. Alles aus dieser intensiven Verbindung heraus, die sie mit Jesus hatten. Und für mich ist, ich sag's mal, diese Erkenntnis auch schon so ein Stück weit ein Paradigmenwechsel, nämlich in der Art und Weise, wie wir heute Gemeinde denken und leben. Früher habe ich hier mal Jugendarbeit geleitet und irgendwann wurden wir aus so einem kleinen Häuflein doch so ein beträchtlicher Haufen. Ja? Irgendwann waren wir an Jugendabenden schon so mal 35 Jugendliche. Und ich kann sagen, das hat sich ziemlich gut angefühlt. Ja, ich dachte mir so, ja, das ist schon krass, was Gott jetzt hier macht und wie viele das jetzt auf einmal sind. Und natürlich hat Gott da gewirkt und es gibt Einzelne, die eine tolle Entwicklung genommen haben. Aber ich muss auch selbstkritisch zurückfragen, wer ist noch alles da von denen, die damals da waren? Und ich muss auch sagen, da sind ganz viele auch wieder weggegangen. Und ich, das, was ich für mich gelernt habe, ist, dass wir damals sehr viel investiert haben in Programm und dass das alles cool ist und dass möglichst viele kommen. Und wir hatten immer den Eindruck, boah, wenn viele kommen, dann macht Gott was, dann passiert was. Aber ich habe gelernt, das stimmt nicht immer, wenn möglichst viele da sind, dass dann was passiert. Viel passiert meistens dann, wenn eine Fokussierung stattfindet, wenn in einzelne Menschen investiert wird. Und so sehe ich das auch bei Jesus. Jesus hat nicht in ein Megaprogramm investiert, um möglichst viele zu erreichen, sondern er hat investiert in einzelne Menschen. Und zum Schluss ist es das, was eine Mega-Wirkung hatte in dieser Welt. Und so möchte ich auch dich und mich herausfordern und fragen, wer sind denn diese Menschen um dich herum, in die du dich investieren kannst? Und denk dabei bewusst jetzt nicht gleich an 12 wie Jesus, weil das würde uns alle überfordern, sich in 12 Menschen zu investieren. Auch nicht unbedingt an 3, sondern vielleicht erst mal an eine Person, eine einzige. Die Frage ist immer, wie erkennt man, welche Person das sein könnte? Und ich denke, das beginnt mit dem, womit es im Glauben meistens beginnt, nämlich mit dem Gebet. Du kannst Gott bitten, Gott, zeig mir durch deinen Geist Menschen, die du auf dem Schirm hast, die du durch mich vielleicht auch weiterbringen möchtest. Und dann kannst du nachdenken über Fragen wie, ja, wer in deinem Umfeld steht da? Wer könnte von dem Stand, wo du im Glauben stehst, profitieren? Wem stehst du nahe? Zu wem hast du einen Draht? Und wo ist da vielleicht auch eine persönliche Bindung oder schon eine Beziehung da? Wer ist es? Wenn du einen Zettel und einen Stift hast, schreibst du gerne auf oder ins Handy und merk dir diese Person. Erstes Kennzeichen, fokussiert. Zweites Kennzeichen, das mir aufgefallen ist, es ist durchweg beziehungsorientiert. Ja? Als Jesus seine 12 Jünger bestimmt hat, beschreibt es der Evangelist Markus mit folgenden Worten. Markus 3, Vers 14 steht das. Und er, nämlich Jesus, bestimmte 12, die bei ihm sein sollen. Das klingt zunächst ziemlich unscheinbar, aber es ist bei näherem Hinsehen doch was sehr Besonderes. Denn dieses bei ihm sein, das hieß in der Praxis nicht, dass Jesus sich mit seinen Jüngern einmal in der Woche, so Dienstagabend, getroffen hat, um mit ihm mal so irgendwas durchzusprechen oder irgendwas zu erklären, sondern Jesus, er hat ja sein ganzes Leben mit diesen Menschen geteilt. Die waren über 3 Jahre hinweg permanent bei ihm. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Die Jünger, die bekamen da alles mit. Die bekamen mit, wenn er in der Synagoge gelehrt hat. Die bekamen mit, wenn Jesus Menschen geheilt hat. Die bekamen mit, wie Jesus im Tempel ausgerastet ist. Ja, die waren immer dabei. Und das hat sie logischerweise total geprägt. Allein durch die Anwesenheit. Wir hatten jetzt kürzlich für 3 Wochen bei uns den Daniel Pfeiffer zu Hause. Der Daniel, der sitzt jetzt hier. Nicht, weil ich jetzt mit Daniel ausgemacht habe, wir müssen jetzt eine Jüngerschaftsbeziehung eingehen, sondern der Daniel musste aus seinem Wohnheim raus. Ja, und er brauchte so übergangsweise eine Bleibe, bis er jetzt letzte Woche nach Kirchberg nochmal auf die Bibelschule ging für eine kurze Zeit. Und ich muss sagen, ich kenne den Daniel seit 3 Jahren oder 4. 3, 4. Ne? Seitdem bist du auch in der Gemeinde. Und Aber ich würde sagen, ich habe den Daniel in diesen 3 Wochen viel besser kennengelernt als in den ganzen 3 Jahren zuvor. Das ist einfach ein mega Unterschied, ob du, keine Ahnung, mit jemand halt morgens am Frühstückstisch sitzt und mit ihm dich halt unterhältst und mittags und abends und zwischendrin vielleicht mal, ne? Ist jetzt auch nicht so, dass man immer den ganzen Tag, ja, aber dieses Miteinander sein, beieinander wohnen, das macht einfach sau viel aus. Und ich denke, so können wir uns die Konstellation ja auch vorstellen, in der Jesus mit seinen Jüngern gelebt hat. Jesus berief seine Jünger nicht in ein Programm, sondern in eine enge persönliche Beziehung, in eine Bindung, eine Art Lebensgemeinschaft. Und so haben die Jünger Jesus begleitet, jeden Tag, und wurden von ihm so geprägt. Was hier deutlich wird, Jünger machen, das ist kein Schnellschuss, sondern das ist was auch lange dauert, Beziehungen zu pflegen. Jetzt ist mir natürlich klar, dass die meisten nicht in dieser Konstellation leben, wo man sich mit Menschen, die man vielleicht geistlich begleiten möchte, rund um die Uhr umgeben kann. Ja, das ist utopisch. Wir haben Jobs, wir haben Verpflichtungen. Aber was ich so ein bisschen challengen möchte, ist vielleicht auch unsere deutsche Mentalität, vielleicht auch die westliche Mentalität, dieser normal way of life, wo wir doch dazu tendieren, uns auch räumlich sehr stark voneinander abzugrenzen. Ja, jeder hat sein Haus, seine Wohnung, da wohne ich drin, ja, und das ist so mein Reich. Und das ist da, wo ich mich zurückziehen kann, mein Rückzugsort. So nach dem Motto, my home is my castle. Und ich glaube, dass wir vielleicht in unserer Kultur lernen könnten, dass mehr zu öffnen, denn die Kultur der Gastfreundschaft, die wird in der Bibel immer ganz groß geschrieben, Menschen aufzunehmen, nicht nur vielleicht mal zum Mittagessen, sondern was spricht dagegen, mal jemand, wenn es die räumlichen Voraussetzungen zulassen, mal zu Hause pennen zu lassen, ja, also da gibt es viele Möglichkeiten, aber auch wenn sowas nicht klappt, ja, wenn ich jetzt nicht gleich jemand bei mir wohnen lassen kann, was auch nicht immer das Ziel sein muss, wenn es nur das ist, dass ich mich einmal pro Woche, vielleicht auch nur alle 2 Wochen mit jemand intensiv treffen kann, was mit dieser Person mache, Zeit verbringe, dann ist das schon mal ganz viel und viel mehr, als sich einmal in der Woche so am Sonntag zu sehen und einer von 1000 oder bei uns 100. Genau, also Jüngerschaft basiert auf Beziehung. Drittes Kennzeichen, das mir aufgefallen ist, ja, Jüngerschaftsbeziehungen sind nicht nur nette Beziehungen zu anderen Menschen, sondern sie sind allen voran Orte, wo gelehrt wird. Ja, wir haben das vorhin schon im Jüngerschaftsbefehl gehört, da sagt Jesus und lehrt sie halten, alles, was ich euch geboten habe. Was wir hier schon mal wahrnehmen ist, ja, es geht sehr stark um das, was Jesus gesagt hat, es geht auch um alles, was Jesus gesagt hat. Das Ziel ist, dass das, was sein Anliegen war, dass das weitergegeben wird, dass andere Menschen das verstehen auf der einen Seite, aber, und das ist ganz spannend, wie das da formuliert ist, es geht nicht nur um das Verstehen, sondern es geht darum, Menschen zu lernen, es zu halten. Das heißt, die Dinge, die Jesus gesagt hat, auch in der Praxis zu leben, umzusetzen. Jetzt weiß ich nicht, was deine Assoziation ist, wenn du das Wörtchen lehren hörst. Also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere da so ein bisschen innerlich zusammenzuckt, wenn von ihm verlangt wird, dass er lehren soll. Weil das, was wir mit lehren verbinden, das ist ja gewöhnlich die Situation, in der wir jetzt gerade sind, dass sich da einer vorne hinstellt, wie ich jetzt, und eine Predigt hält. Ja? Manchmal, wenn ich eine ganz ironische Phase habe, dann sage ich meiner Frau am Samstag vorher und sage zu ihr so, Schatz, willst du morgen predigen? Ja? Also ich meine das ironisch, ihr wisst ja, wie ich denke, aber und sie sagt dann so, nee. Also nicht, weil sie jetzt eine Frau ist, sondern weil sie sagt, das würde ich niemals machen. Ja, will ich nicht. Also mich jetzt da vorne hinstellen und davon die Bibel erklären, kann ich nicht und will ich auch nicht. Würde ich niemals wollen. Und so glaube ich, dass bestimmt 90% das hier so sagen würden, nee, will ich jetzt nicht mich hier vorne hinstellen. 10% würden vielleicht sagen, ja, kann ich mir vorstellen, finde ich gut, mache ich gerne. Genau. Und so, glaube ich, kann es ganz schnell passieren, dass wenn dieses Wörtchen lehren fällt, dass da so ein bisschen die Klappen runtergehen und man sagt, lass es mal die anderen machen, die das können, die vielleicht gut reden können oder auf einer Bibelschule waren oder was auch immer. Und ich würde an der Stelle gerne nochmal auf Jesus wieder schauen, wie er das gemacht hat mit dem Lernen. Und ich habe da festgestellt, zum einen, ja, es gab unzählige Situationen, in denen Jesus gelehrt hat und seinen Jüngern wichtige Wahrheiten erklärt hat. Und wenn man sich das genauer anschaut, wie Jesus seine Jünger gelehrt hat, dann stellt man fest, dass es da mindestens zwei verschiedene Arten gibt, von denen ich im Voraus sage, dass sie beide wichtig sind, absolut ihre Berechtigung haben. Die erste Art oder die erste Kategorie, das ist tatsächlich das, was wir jetzt hier auch am Sonntag praktizieren, nämlich das geplante, das öffentliche Lehren vor vielen Leuten. Ja, Jesus hat regelmäßig in den Synagogen gelehrt. Das heißt, er hat eine alttestamentliche Schriftrolle bekommen, die wurde aufgerollt, daraus wurde vorgelesen und dann hat er das ausgelegt, was das zu bedeuten hat. Oder wir denken auch an die Bergpredigt. Ja? So eine klassische Predigt, in der Jesus so systematisch verschiedene Themen anspricht in so einem großen Plenum. Dieses geplante öffentliche Lehren, ich nenne es mal offizielles Lehren oder wie auch immer, vor vielen Leuten. Wenn man aber jetzt weiterschaut, dann stellt man fest, dass es eben noch eine zweite Kategorie gibt. Weil ganz vieles von dem, was Jesus gesagt hat, was er seine Jünger gelehrt hat, das war überhaupt nicht geplant. Und es fand auch nicht irgendwie im öffentlichen Raum statt vor vielen Menschen, sondern das war mitten im Alltag, oft ganz spontan, wenn er mit seinen Jüngern unterwegs war. Und die Auslöser dafür, die konnten ganz unterschiedlich sein. Ja, das konnte eine Frage sein, mit der einer seiner Jünger zu ihm kam oder irgendeine Situation, die Jesus gerade mit seinen Jüngern erlebte. Um da so ein Gefühl dafür zu kriegen, einfach mal so ein paar Beispiele. Ja, wir lesen Markus 9, Vers 35, da sagt Jesus zu seinen Jüngern diesen für uns auch voll wichtigen Satz, ja, wenn jemand der Erste sein will, dann soll er der Diener der anderen sein. Ja, eine große Lehre. Wie kam es zu dieser Aussage? Der Hintergrund ist, dass Jesus mit seinen Jüngern an diesem Tag nach Kapernaum gereist war und unterwegs haben die Jünger angefangen, sich halt zu streiten und zu betteln, wer jetzt von ihnen der Größte ist und der Wichtigste. Und naja, Jesus hat es halt mitbekommen. Und dann so am Abend, als sie dann wieder so zusammengesessen waren, hat Jesus einfach mal gefragt, hey, worüber habt ihr euch da heute eigentlich so unterhalten? Worüber habt ihr da gestritten? Und ja, dann ging es los. Dann waren sie im Gespräch. Oder viele von uns kennen dieses Gleichnis vom Schalksknecht, ja, dieser Knecht, der von seinem Herrn eine riesige Schuld erlassen bekommt, aber dann seinem Bruder an den Kragen geht, weil der ihm noch so ein paar Cent schuldet. Ein total eindrückliches Gleichnis über Vergebung. Warum hat Jesus das erzählt? Er hat das erzählt, weil Petrus zu ihm kam und er gefragt hat, Jesus, wie oft soll ich anderen Menschen vergeben? Das war erst mal eine Frage, die Petrus ihm gestellt hat. Oder Lukas 11, da finden wir, wie Jesus seine Jüngern beibringt zu beten. Er lehrt sie da das Vaterunser. Was war die Vorgeschichte? Der Auslöser war, dass Jesus sich an den einsamen Ort zurückgezogen hat, um zu beten. Seine Jünger haben das mitbekommen und daraufhin kam ein Jünger mit dieser Bitte zu Jesus. Jesus, sag uns doch mal, wie macht man das so richtig? Also ich finde, was man da sieht, ist, dass das Lehren bei Jesus ganz oft was ganz Alltägliches war. Da, wo das Leben stattfand, da, wo Fragen entstanden sind, da hat Jesus reagiert, da hat er hineingesprochen oder eben auch selber gute Fragen gestellt. Und ich glaube, das ist etwas, wovon wir heute total viel lernen können. Zu entdecken, dass das alltägliche Leben im Miteinander mit anderen Menschen uns immer wieder Momente schafft, wo wir Gottes Gedanken weitergeben können. Eben nicht in dieser Form einer systematischen Predigt, wo ich mich vorne hinstellen muss, sondern im alltäglichen Gespräch mit Menschen. Und meine Erfahrung ist aber, dass das was ist, was man lernen muss, weil wir, das merke ich bei mir auch, schon so ein bisschen gewöhnt daran sind, dass es eben Zeiten in unserem Leben gibt, wo wir über geistliche Dinge sprechen. Und dann, wenn die vorbei sind, also wie so ein Gottesdienst oder so ein Hauskreis, dann kann man wieder so über andere Sachen sprechen. Ja? Und von daher ist es, glaube ich, was, wo wir alle lernen müssen, geistliche Dinge nicht zu reduzieren auf diese Zeiten, sondern das in unserem Alltag ganz normal drüber zu sprechen, wie über alle anderen Dinge auch, am Mittagstisch oder wie auch immer. Genau. Man könnte jetzt hier noch viel sagen über den Wert von Bibellesen zu zweit und so weiter, aber es soll hier bei diesem Punkt reichen. Und so komme ich zum letzten Kennzeichen, das mir so aufgefallen ist, nämlich der Umgang von Jesus mit seinen Jüngern war durchaus seelsorgerlich. Mit seelsorgerlich meine ich nicht, dass er sie die ganze Zeit gestreichelt hat und so immer nur so, ja, weil Jesus wurde echt herausgefordert von seinen Jüngern. Ja, wir haben gerade davon gesprochen, wie Jesus seine Jünger gelehrt hat, aber die Sache ist ja, lehren ist das eine, tun ist das andere. Wer die Jünger in den Evangelien aufmerksam verfolgt, der begegnet bis zum Schluss Menschen, die alles andere als perfekt sind. In vielen Fällen sind die Jünger einfach nur unverständlich. Manchmal kommt es auch ein bisschen dumm rüber. In Johannes 4, Vers 31, da sagt Jesus diesen tieftheologischen Satz: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Und dann sprechen seine Jünger so zu ihm, oder die denken sich so: Hat ihm wohl jemand was zu essen gebracht? Also manche Sachen haben sie einfach nicht verstanden. Manchmal versprechen die Jünger Dinge, die sie später einfach nicht halten können. Ja, am bekanntesten das Versprechen von Petrus, als Jesus ihn ankündigt, dass er ihn dreimal verleugnen wird, und Petrus darauf sagt: Auch wenn ich sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen, niemals, bis dann der berühmte Hahn kräht, so wie Alex das letzten Sonntag vorgelesen hat. Wir erleben auch immer wieder, wie die Jünger überreagieren. Ja, einmal kam Jesus mit seinen Jüngern in ein Dorf im Gebiet Samariens, aber die Leute dort, die fanden Jesus irgendwie doof und dann wollten sie ihn nicht aufnehmen. Und als Reaktion darauf kommen dann Jakobus und Johannes zu Jesus und schlagen Jesus so vor: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Und Jesus dreht sich so um zu ihnen und sagt so: What? Nein. Was denkt ihr euch eigentlich? Ja, also das sind so Situationen, wo klar wird, ja, vieles nicht verstanden, nicht immer alles gleich passiert, was Jesus ihnen so gesagt hat. Aber das wahrscheinlich häufigste Phänomen sind tatsächlich auch Zweifel und Unglaube. Und da kann Jesus auch manchmal ein bisschen rasend werden, wenn er das sieht. Ja? Wir denken an Thomas, der diese erste Erscheinung von Jesus nach seiner Auferstehung verpasst. Und nachdem ihm alle anderen Jünger versichert haben, dass Jesus wirklich auferstanden ist, sagt er: Ich werde es erst glauben, wenn ich meine Finger in seine Wunden reinlegen kann. Immer wieder ist Jesus konfrontiert mit dem Unvermögen auch seiner Jünger. Und das ist auch heute nicht anders. Da, wo du mit Menschen zusammen bist, da, wo du vielleicht auch Menschen geistlich begleitest, da wirst du Enttäuschung erleben. Und da wird nicht immer alles sofort sich verändern. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Wie ging Jesus damit um? Ich glaube, das Erste, was man sagen kann, ist, Jesus hat an seinen Leuten, die er da ausgewählt hat, auch festgehalten, bis zum Schluss. Jesus hat Petrus nicht fallen lassen, nachdem er ihn verleugnet hat. Jesus hat sich auch Thomas gezeigt, obwohl er ungläubig war. Er hat festgehalten. Und das Zweite, was man sagen kann, ist, Jesus war das nicht egal, sondern er hat seine Jünger durchaus korrigiert, aber eben meistens mit sehr viel Liebe und auch mit viel Geduld, getrieben von diesem Ziel, dass sie weiterkommen. Ja, wir denken daran, wie Jesus Petrus wiederhergestellt hat, wie er das macht. Ja, das ist unglaublich, kann man so viel davon lernen. Ja, wie er nach seiner Auferstehung mit ihm in dieses Gespräch geht, ihn dreimal fragt: Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? So oft, wie er ihn verleugnet hat. Und dann sagte ihm: Weide meine Lämmer. Oder wir denken an Thomas. Er lässt ihn in seine Wunden reinfassen. Aber dann redet er ihm auch ins Gewissen und sagt: Sei nicht ungläubig, sondern glaube. Bei diesem ganzen Thema seelsorgerlich möchte ich enden mit einem letzten, aber wahrscheinlich dem allerwichtigsten Aspekt, nämlich ganz einfach, dass Jesus auch für seine Jünger gebetet hat. An einer Stelle ist uns dieses Gebet auch überliefert, Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, ein Gebet, wo Jesus unter anderem für seine Jünger betet, und da heißt: Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Dieses Gebet allein zeigt, wie wichtig Jesus seine Jünger waren, wie er sich um sie gesorgt hat, auch um ihre Zukunft, als er die Erde verlassen hat. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ja, wenn Jesus das für nötig hielt, für seine Jünger zu beten, dann haben wir das auch nötig, für die Menschen zu beten, die wir auch geistlich begleiten. Man könnte noch viel mehr sagen. Ich will zum Schluss kommen und möchte es einfach nochmal zusammenfassen, nochmal kurz darauf eingehen, dass es uns im Kopf bleibt. Wir haben uns angesehen, wie Jesus seine Jünger begleitet hat. Und das Erste ist, es ist fokussiert. Er hat sich fokussiert auf Einzelne. Er hatte nicht die große Masse immer nur im Blick, sondern er hatte den Einzelnen im Blick. Und den hat er versucht weiterzubringen. Das Zweite ist, Jesus war beziehungsorientiert. Alles, was er gemacht hat, hat auf Beziehung gefußt. Und dadurch hat er seine Jünger geprägt. Das Dritte ist lehrorientiert. Jesus hat gelehrt in verschiedensten Kontexten, öffentlich, aber auch ganz alltäglich, ganz spontan, ganz normal. Und beides ist gut. Und der vierte Punkt, seelsorgerlich. Jesus hatte seine Jünger lieb. Er hat für sie gebetet, er hat an ihnen festgehalten, er hat an sie geglaubt. Ich glaube, davon können wir ganz viel lernen. Ich möchte jetzt nicht einfach so enden, weil in dieser Reihe geht es ja auch stark darum, dass das irgendwie in unser Leben kommt. Und deswegen habe ich zwei Leute gefragt, ob sie noch mal so ein bisschen zeugnishaft erzählen können, wie sie geistliche Begleitung in ihrem Leben erlebt haben und was das so mit ihnen gemacht hat.